Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde bringen wir unsere regelmäßigen Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Kederlová. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich am Dienstag auf der Prager Burg von den in Prag tätigen Botschaftern verabschiedet. Er bedankte sich bei ihnen für ihre Arbeit, die sie für gute Beziehungen zwischen ihrem Land und Tschechien getan hätten. Auch die Botschafter äußerten ihren Dank und gaben dem Staatsoberhaupt ein Silbertablett mit ihren Unterschriften als Geschenk. Die Vereinigten Staaten haben die Tschechische Republik um Unterstützung bei der Sicherstellung eines militärischen Angriffs auf den Irak gebeten. Das gab der tschechische Vizepremier Pavel Rychetský am Mittwoch in einem Gespräch für den Prager Radiosender Frequenz 1 bekannt. Das amerikanische Gesuch beinhaltet das ungehinderte Überfliegen des tschechischen Luftraums, die Anwesenheit ausländischer Soldaten in Tschechien sowie die weitere Abstellung der tschechischen Anti-ABS-Waffeneinheit in Kuwait und der tschechischen Soldaten in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten haben die Tschechische Republik offiziell gebeten, die Anzahl der tschechischen Anti-ABC-Waffenexperten im Persischen Golf zu erhöhen. Die Forderung ist Bestandteil der offiziellen Anfrage der USA bezüglich der Irak-Krise. Das gab Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Donnerstag in Prag vor Journalisten bekannt. Er fügte hinzu, dass die tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit um ca. 100 C-Waffenspezialisten verstärkt werden könnte. Premierminister, Vizepremiers, gegenwärtige und ehemalige Vorsitzende der beiden Parlamentskammern oder Befehlshaber der tschechischen Armee. Dies sind nur einige der Gäste, die am Donnerstagabend in Schloss Slaný bei Prag zusammentrafen. Sie wurden von Präsident Václav Havel zu einem feierlichen Abschiedsabendessen eingeladen. Nach 13-jähriger Präsidentschaft wird Havel in knapp 4 Wochen die politische Bühne verlassen und am 2. Februar voraussichtlich seinen Nachfolger kennen. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík würde der Beteiligung der tschechischen Militäreinheiten im Irakkrieg wahrscheinlich auch ohne die vorangehende UN-Resolution zustimmen. Laut ihm könne man jetzt schon beweisen, dass Irak Massenvernichtungswaffen herstellt. Dies sagte Verteidigungsminister Tvrdík am Donnerstag im tschechischen Fernsehen mit dem Hinweis, dass er als Verteidigungsminister nur schwer zuschauen könnte, wie Irak sich vorbereitet, diese Waffen einzusetzen. Der Chef des EU-Konvents, Valéry Giscard d'Estaing, der am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch nach Prag gekommen ist, ist am Freitag mit dem tschechischen Premier Wladimír Špidla und dem Senatschef Peter Pidha zusammengekommen. Am Nachmittag wurde Estaing vom tschechischen Präsidenten Václav Havel in Schloss Slaný empfangen. Giscard d'Estaing sprach mit den tschechischen Politikern vor allem über die Arbeit des Konvents. Tschechien ist das erste EU-Kandidatenland, das der Chef des Konvents besuchte. Soweit die Wochenschau. Seien Sie nun herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, heute mit den Rubriken Schauplatz und Kultursalon. Außerdem hören Sie wie gewohnt unser Feuilleton. In den letzten Tagen haben wir schon des Öfteren über das derzeitige Thema Nummer 1 der tschechischen Politik berichtet, und zwar das Ende der Amtszeit von Václav Havel und die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes. Und auch nun, im letzten Schauplatz, vor dem auf Mittwoch angesetzten ersten Wahlgang, widmen wir uns ganz diesem Ereignis. Gerald Schubert stellt sich dabei vor allem die Frage, inwieweit Havels Abgang eine Zäsur in der jüngeren Geschichte des Landes bedeutet und ob sein Nachfolger vielleicht bereits jetzt, bevor er überhaupt gewählt ist, schon in Havels Schatten steht.
Schauplatz.
Machen wir zunächst einen Blick auf den Zeitplan rund um die Neubesetzung des Präsidentenamtes. Zwei Termine stehen dabei hundertprozentig fest. Václav Havel, der zunächst als tschechoslowakisches und dann als tschechisches Staatsoberhaupt insgesamt 13 Jahre lang auf der Prager Burg residierte, wird am 2. Februar endgültig seinen Hut nehmen. An diesem Tag läuft seine Amtszeit ab und laut Verfassung kann er nicht nochmals kandidieren. Und bereits 2,5 Wochen vorher, am kommenden Mittwoch, werden die Mitglieder beider Parlamentskammern, also des des Abgeordnetenhauses und des Senats auf der Prager Burg zu einer gemeinsamen Sitzung zusammentreffen, deren einziger Tagesordnungspunkt die Wahl des Präsidenten ist.
Doch dies war, was den absehbaren Teil des Prozedere betrifft, auch schon so gut wie alles. Denn hierzulande glaubt fast niemand daran, dass bereits aus jenem ersten Wahlgang ein neuer Präsident hervorgehen wird. Sowohl die Abgeordneten als auch die Senatoren müssten sich dazu in getrennten Abstimmungen unabhängig voneinander und mit absoluter Mehrheit für einen und denselben Kandidaten aussprechen. Und dies gilt als nahezu ausgeschlossen. Erwartet wird somit ein zweiter Wahlgang, in dem nur noch zwei, nämlich die jeweils stimmenstärksten Kandidaten aus beiden Kammern, gegeneinander antreten. Doch auch hier müssen, wiederum getrennt voneinander, zwei absolute Mehrheiten für einen Bewerber entscheiden. Also kann es durchaus sein, dass es einen dritten Wahlgang geben wird. Dort würde es dann zu einer gemeinsamen Abstimmung aller Gesetzgeber kommen, was aber immer noch keine Garantie für die Kür des nächsten Präsidenten darstellt. Durch Stimmenhaltungen nämlich könnte auch in der dritten Runde die erforderliche Mehrheitsbildung blockiert werden. Und alles würde wieder von vorne beginnen. Und daher gilt es immer noch nicht als völlig ausgeschlossen, dass es letztlich doch noch zu einer Verfassungsänderung kommt und bereits der Nachfolger Havels direkt vom Volk gewählt werden könnte, wie dies viele Politiker seit langem fordern.
Wie und wann die Wahl des nächsten tschechischen Staatsoberhaupts also schließlich entschieden wird, das ist noch völlig unklar. Fest steht einstweilen nur, dass sie die Öffentlichkeit des Landes noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Und man kann erwarten, dass die Diskussionen dabei zu einem nicht unbeträchtlichen Teil rund um eine Person kreisen werden, die rein formal gesehen längst aus dem Spiel ist, nämlich um Václav Havel selbst. Bereits jetzt zeichnet sich dies ab, denn die Kandidaten führen zwar, weil ja nur im Parlament abgestimmt wird, keinen klassischen Wahlkampf, müssen sich aber dennoch irgendwie nach außen präsentieren. Und wie es scheint, wollen sie sich dabei oft weniger mit ihren Gegenkandidaten als mit ihrem Vorgänger messen. Wir haben Robert Schuster, er ist Politikwissenschaftler am Tschechischen Institut für internationale Beziehungen und freier Mitarbeiter von Radio Prag, gefragt, wo seiner Meinung nach die Ursachen für diese eigentümliche Situation liegen.
Ja, es ist wahrscheinlich in der Tat so, dass viele oder die meisten der Kandidaten, die jetzt also versuchen, dann Havel halt etwas Falsches zu finden an seiner Amtsführung, dass diese Kandidaten eben vielfach quasi also nicht das Format Havels besitzen und sich auch dessen bewusst sind. Und halt versuchen, jetzt ganz künstlich ein Antimodell zu Havel aufzubauen über die Amtsführung, über das Amtsverständnis. Und besonders zum Beispiel fällt das bei Petr Bernhard auf, der ja eigentlich der einzige Kandidat ist, von dem man sagen kann, dass er in der Tradition Havels steht. Das heißt, ehemaliger Dissident, dann auch ein Kandidat der Mitte. Havel war ja immer ein Mann der Mitte, der hat nicht nach links, nach rechts sich bewegt. Er war immer eigentlich in der Mitte fest verankert und Bernhard ist das Gleiche. Und selbst Bernhard hat ja immer wieder durchblicken lassen, wenn auch also nicht ganz offen, sondern eher zwischen den Zeilen, dass er eigentlich das Präsidentenamt mehr zum Bürger, zum Normalbürger aus der Burg quasi, also ganz plastisch herunterbringen will, dass er ein Bürgerpräsident sein will und so tut, als ob Havel eben kein Bürgerpräsident wäre, was natürlich nicht der Fall ist.
Der erwähnte Petr Bernhard ist Christdemokrat, Vorsitzender des Senats und bereits am längsten als offizieller Kandidat im Spiel. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die anderen Präsidentschaftsanwärter. Es sind dies der ehemalige Justizminister Jaroslav Bureš für die Sozialdemokraten, der ehemalige Chef der Demokratischen Bürgerpartei ODS Václav Klaus sowie der Kommunist Miroslav Křižanecký. Doch auch andere könnten noch in das Rennen um das höchste Amt im Staat eingreifen. So hat etwa Ex-Premier Miloš Zeman angekündigt, in einen eventuellen zweiten Wahlgang antreten zu wollen. Dies würde die Situation bestimmt noch weiter verkomplizieren. Denn so wenig die Sozialdemokratische Partei geschlossen hinter Bureš steht, so wenig steht sie geschlossen hinter Zeman.
Jedenfalls haben bis jetzt so gut wie alle diese Kandidaten versucht, sich auf die eine oder andere Weise explizit gegen Havel abzugrenzen. Die Kommunisten sind ohnehin die klassischen Gegenspieler des Altpräsidenten und auch die Rivalität zwischen Václav Klaus und Václav Havel ist mittlerweile legendär. Doch wie gesagt, es kommt auch aus anderen, Havel sonst wohler gesonnenen Reihen jede Menge Kritik an dessen Amtsführung. So werden zum Beispiel seine Alleingänge bei der Besetzung von öffentlichen Ämtern, wie etwa im Verfassungsgericht, beklagt. Und auch seine Praxis bei der Erteilung von Amnestien ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Mögen diese in einzelnen Fällen auch von beiden Seiten mit durchaus interessanten Argumenten geführt werden, insgesamt ergibt sich daraus doch ein Bild mit einiger Schieflage. Denn Faktum ist zum Beispiel, dass Havel während seiner gesamten Amtszeit weniger Amnestien erteilt hat als sein kommunistischer Vorgänger Husák in einem einzigen Jahr.
Václav Havel, der Schriftsteller und Dramatiker, der während des kommunistischen Regimes mehrfach inhaftierte Dissident, der letzte Präsident der Tschechoslowakei sowie der erste und bisher einzige Präsident der Tschechischen Republik. Gerade er, der im Ausland enorm hohes Ansehen genießt und in weiten Teilen der Welt beinahe als Sinnbild moralischer und politischer Integrität gilt, hat im Inland kontinuierlich an Glanz verloren. Doch in der alltäglichen politischen Auseinandersetzung ist dies wohl normal. Und um Glanz geht es dort letztlich auch gar nicht, denn dieser setzt eine gewisse Distanz vielleicht voraus, örtlich eben oder auch zeitlich. Zum Abschluss haben wir Robert Schuster daher um eine Einschätzung der nächsten Zukunft gebeten. Wird Havel auch in Zukunft eine Rolle spielen? Wird, nachdem er das Amt abgestreift hat, seine symbolische Rolle als Integrationsfigur des demokratischen Wandels vielleicht sogar wieder an Bedeutung gewinnen?
Ich denke, teilweise ist es jetzt schon der Fall und eben die Kandidaten, die sich jetzt auch manchmal so krampfhaft versuchen, von Havel eben abzusetzen, die wissen ganz einfach, dass Havel, selbst wenn er nicht mehr Präsident sein wird, eine politische Persönlichkeit ist. Selbst wenn Havel jetzt den Rest seines Lebens aus seinem Landhaus in Portugal verbringen sollte. Havel wird immer, wenn nicht physisch, so wird er immer irgendwie in der tschechischen Politik quasi im Hintergrund vorhanden sein, vorhanden bleiben. Und viele der Bewerber meinen wahrscheinlich, sich jetzt irgendwie von vornherein positionieren zu müssen und vielleicht auch an dem Denkmal Havel kratzen zu müssen, um halt ihren eigenen Einstieg in die Fußstapfen Havels eben zu erleichtern. Aber ich denke wirklich, Havel wird die tschechische Politik in naher Zukunft weiterhin stark beeinflussen. Es fragt sich jetzt, wie es kann sein, dass Havel vielleicht eine, so wie zum Beispiel Gorbatschow es gemacht hat seinerzeit, eine Stiftung gründet, eine politische Stiftung für offene Gesellschaft und dann ganz offen, wie er das bisher auch gemacht hat, Projekte zur Stärkung der Bürgergesellschaft fördern will, was dann natürlich die Parteipolitiker in Tschechien wieder als Angriff auf die Parteiendemokratie begreifen werden. Das heißt, dieses alte Spiel, Havel als der Anwalt der, sag ich mal, der offenen Gesellschaft, der Bürgergesellschaft gegen die Parteien, gegen die Parteihierarchien, dieses Spiel wird einfach weitergehen, mit anderen Karten, mit anderen Funktionen, aber es wird weitergehen.
Damit ist unser heutiger Schauplatz am Ende angelangt. Marketa Maurova und ich erwarten Sie nach dem nun folgenden Feuilleton gleich wieder im Kultursalon.
Mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen beschäftigt sich im folgenden Feuilleton auch Dasha Keberlova. In der nächsten Woche wird in Tschechien ein neuer Präsident gewählt. Nach 13 Jahren tschechischer Demokratie steht leider eines fest. Václav Havel wird es nicht mehr werden. Der Blick auf die Kandidatenliste ist eher traurig und es ist praktisch unmöglich zu sagen, wer der nächste Präsident sein wird. Keiner der aufgestellten Kandidaten gilt als Favorit und das sagt dir auch schon viel aus. Zwei Bedingungen sollte Tschechiens neue Persönlichkeit Nummer 1 doch erfüllen. Der neue Präsident sollte für alle Tschechen eine akzeptable Person sein, also möglichst unabhängig und mit einer vom roten Übel unbefleckten Vergangenheit. Und er sollte ein im Ausland willkommener Gast sein. Dies vor allem, denn darin besteht hauptsächlich seine Aufgabe. Klar ist, dass kein Präsident so viel wird tun können für Tschechien, wie es Václav Havel getan hat. Havel hat aufgrund seines international hohen Ansehens gerade in den schwierigsten Jahren der Transformation für Tschechien vieles erzielt, worauf das Land ohne diesen Präsidenten noch länger gewartet hätte, beispielsweise die Aufnahme in die NATO. Jeder Nachfolger Havels wird es nicht einfach haben, das Amt auf der Prager Burg weiterzuführen. Nicht umsonst wird hierzulande gesagt, dass der neue Präsident keiner sein wird, der Tschechien am meisten gut tut, sondern einer, der am wenigsten schadet. und damit fallen aus internationaler Sicht bereits einige Kandidaten aus dem Spiel. Einer, der laut Umfragen den ersten Platz bei den Bürgern, die diesmal bei der Wahl zunächst nur zuschauen können, einnimmt, wäre für das EU-Ausland wegen seiner antieuropäischen Aussagen schwer annehmbar. Noch dazu, wenn das Land zwar nur noch den letzten Schritt in die EU machen muss, aber immerhin noch nicht deren Mitglied ist. Ein weiterer Kandidat wiederum schafft wegen seinen wenig diplomatischen Aussagen über die Geschichte keine gute Basis für die nachbarschaftlichen Beziehungen Tschechiens zu Deutschland und Österreich, ganz abgesehen von seinem Hass gegen jede Art von Journalisten. Es bleibt zu hoffen, dass das neue Staatsoberhaupt so jemand sein wird, wie ihn sich Václav Havel für dieses Land in seiner Neujahrsansprache gewünscht hat. Ein weiser, offener und verantwortungsbewusster Mensch, in dem alle Bürger guten Willens ihren Verbündeten finden und keinen weiten Bogen um seinen Amtssitz die Prager Burg schlagen müssen. Sie sind Ihnen wohl bekannt, die großen, schweren, dicken, bunten Chroniken, mit denen das Buch Imperium Bertelsmann den deutschsprachigen Markt versorgt. Diese Bücher haben auch eine tschechische Fassung. Dafür sorgt der Prager Buchverlag Fortuna Print. Wir wollen Ihnen heute diesen Verlag vorstellen und Sie anschließend zum Nachdenken über den kurz vor Weihnachten erschienenen Buchtitel von Fortuna Print einladen, der Europa, den Europäern und den Vereinigungsversuchen in der Geschichte des Kontinents gilt. Der heutige Kultursalon wurde von Markéta Maurova vorbereitet. Am Mikrofon ist mit ihr Gerald Schubert. Dutzende Buchverlage liefern in Tschechien ihre Bücher in die Regale der hiesigen Buchhandlungen. Die Produkte von Fortuna Print lassen sich jedoch auch in dieser Menge nicht übersehen. Sie ziehen durch ihre Größe sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Über die Politik seines Verlagshauses spricht der Chefredakteur Dušan Kubálek.
Der Buchverlag Fortuna Print hat gewissermaßen zwei Bereiche. In einer Linie gibt er Bücher heraus, die den Lesern als umfangreiche Folianten bekannt sind. Es handelt sich um Chroniken, wie etwa die Chronik der Menschheit, Chronik der böhmischen Länder, Chronik des 20. Jahrhunderts, Chronik der Medizin. Es sind dies enzyklopädische Werke, die auf Grundlage ihrer chronologischen Ordnungsreihe eine Menge von Fakten aus dem jeweiligen Bereich zusammenfassen. Daneben geben wir zahlreiche Kinderbücher, Gebrauchsbücher und andere Bücher heraus, die das Gewicht der enzyklopädischen Literatur wieder ausgleichen.
Der zuletzt erschienene Titel des Verlags heißt Europa a Europané, das heißt Europa und Europäer. Es handelt sich um die Übersetzung eines Buches des französischen Historikers Jean-Baptiste Roussel, dass der Geschichte europäischer Völker gewidmet ist.
Es handelt sich um keine Geschichten einzelner Nationen, sondern um eine zusammenfassende Geschichte Europas. Diese wird jedoch nicht auf eine klassische Art und Weise erzählt, sondern aus einer vereinigenden Perspektive. Der Autor Jean-Baptiste de Roussel sucht in der Geschichte aller Nationen und Staaten Europas jene Momente, die Europa vereinigen, Strömungen, die allen Europäern gemein sind. Und umgekehrt, er widmet sich auch den Momenten, wo Europa an den Konflikten zwischen einzelnen, nationalistisch geprägten Staaten zerbrach. Dieses Buch ist daher heute in einer Zeit, in der bei uns hitzige Debatten darüber geführt werden, ob bzw. warum wir der Europäischen Union beitreten sollen, ein sehr wertvoller und wohl auch bedeutender Beitrag zu dieser Diskussion.
Das Buch wurde kurz vor Weihnachten im Waldstein-Palais, dem Sitz des tschechischen Senats, feierlich präsentiert. Der Vereinigungsprozess ist heutzutage die grundlegende Tendenz in Europa. Gab es in der Vergangenheit Ansätze und Bestrebungen, an die man anknüpfen kann? Existierte irgendwann einmal ein gemeinsames europäisches Bewusstsein? Fragte ich bei dieser Gelegenheit den Senatschef Petr Pidhart.
Das ist eine gute Frage. Ich habe schon mehrmals von ziemlich bedeutenden Leuten gehört, was denn für eine Vereinigung? Es handelt sich doch um eine Wiedervereinigung. Auf der anderen Seite dagegen hört man, Europa sei nie vereinigt gewesen. Ja, es gab hier einzelne Versuche, die nicht ohne Bedeutung waren. Wir hier in Böhmen und Mähren haben die besten Erinnerungen an eine dieser Episoden, wenn man es so sagen kann, und zwar an die Zeit Karls IV., des Kaisers des Römischen Reiches. Das war einer der wichtigsten Ansätze.
Karla IV., císaře říše římské. To byl jeden takový významný pokus.
Der Senatsvorsitzende hat außerdem auf eine interessante Forschungsarbeit hingewiesen.
Nedávno jeden kolega, senátor Mezihorák, udělal sbírku portrétů.
Ein Kollege von mir, der Senator Mezihorák, hat kürzlich Porträts von Persönlichkeiten gesammelt, die in der Geschichte nach der Vereinigung gestrebt hatten. Ich war überrascht, dass diese Sammlung 8 Bewohner der böhmischen Länder beinhaltet, inklusive solcher Leute wie Kudenhove Kalergi aus dem westböhmischen Bobiežovice, mit dem die immer noch lebendige Pan-Europa-Bewegung verbunden ist. Im Sinne seiner geografischen Herkunft war er sicher ein Böhme. Es gab bei uns, umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, wohl mehr solche Leute als anderswo. Wir haben den Bedarf, in einem größeren, sicheren Ganzen zu leben, stärker gespürt. Man kann sich darüber nicht wundern. Wir waren in Mitteleuropa immer eine Kreuzung, ein Beet, das man betreten und bestampft hat. Es gibt hier also einzelne Ansätze, die respektabel und keinesfalls kurzatmig sind. Aber das, was Europa heute tut, das hat natürlich keine Analogie. Es ist fantastisch und ungeheuer kompliziert.
Mit Petr Pilhart habe ich auch darüber gesprochen, was den Staaten und Völkern Europas in der Geschichte gemeinsam war.
Darüber habe ich wenig Zweifel. Es war das Christentum und auch die Erinnerung an die Antike. Allerdings strebten die Europäer dabei immer danach, dass die weltliche und kirchliche Macht nicht ein und dasselbe sind. Sie bemühten sich um eine Dualität dieser Mächte. Also das Christentum mit dieser wichtigen Ergänzung ist das, was Europa am ehesten vereinigt hatte und immer noch vereinigt. Dies gilt auch für atheistische Länder, denn wir alle haben die christlichen Prinzipien mehr oder weniger im Blut und bemühen uns mehr oder weniger, diese zu erfüllen.
Nach der Darstellung des Historikers Jean-Baptiste Roussel liegen die Wurzeln der europäischen Vereinigung in der Regierungszeit Karls des Großen. Er betont allerdings, dass es diesem Herrscher nicht so sehr um einen einheitlichen europäischen Staat, sondern eher um die Wiederbelebung des Römischen Reiches ging. Es folgte eine Etappe eines Niedergangs, als die gemeinsamen europäischen Ideale nur im Zwielicht der Klosterbibliotheken überlebten. Im Laufe des Mittelalters wurde die Idee eines vereinten Europa wieder ins Leben gerufen, natürlich aber nicht im heutigen Sinne, sondern als das einheitliche, christliche, katholische Europa. Eine weitere wichtige Etappe kam mit der Aufklärung. Verschiedene Philosophen begannen damals zur Kenntnis zu nehmen, dass Nationalismen ein Hindernis für die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit darstellen. Danach folgte jedoch eine Epoche, während der Europa in Konflikten versank, die bis zum Ersten Weltkrieg führten. Obwohl nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Projekte des Vereinigten Europa auftauchten, überwogen leider abermals die Nationalismen. Erst die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg öffneten endgültig die Tür zu dem Prozess, den wir heute erleben. Und was für eine Rolle haben in dieser Entwicklung die böhmischen Länder gespielt? Haben Sie im Geschichtsbuch eines Franzosen überhaupt Platz gefunden?
Sie werden natürlich in den klassischen Epochen des größten Aufschwungs des böhmischen Staates erwähnt. Es wird an die Goldene Bulle erinnert. Viel Raum wird dem Hussitentum gewidmet, obwohl dies eigentlich kein europavereinigender Prozess war. Erwähnt wird aber auch König Georg von Bodjebrad, der Urheber eines der ersten ernsthaften Projekte zur Bildung eines europäischen Ganzen. Danach wird Comenius genannt. Und die Linie zieht sich weiter bis zur Ersten Republik. Die Entstehung der Tschechoslowakei brachte zwar eine gewisse Marginalisierung Mitteleuropas, aber dadurch, dass sich die Erste Republik sehr stark zur Demokratie bekannte, trug sie zu dem Prozess bei, der sich gegen das totalitäre Wüten der Staaten in unserer Nachbarschaft stellte.
Soweit der Chefredakteur des Verlags Fortuna Print, Dusan Kubálek, zum Buch des französischen Historikers Jean-Baptiste Roussel. Unseren heutigen Kultursalon möchten wir mit drei Aspekten abschließen, die nach Durosel die charakteristischen und gemeinsamen Merkmale Europas sein sollen. Akzent auf individuelle Freiheit, Akzent auf Demokratie und Akzent auf die Erlösung von Konflikten auf einem gewaltlosen Weg. Und das war's im heutigen Europakultursalon. Aus dem Studio verabschieden sich von Ihnen
Gerald Schubert
und Marketa Maurova. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Programms. Im Namen der gesamten Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.